Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Es ist Sommer im Jahr 2016. Die Polizisten der Stadt Bend in Oregon haben alle Hände voll zu tun mit einem Vermisstenfall. Eine junge Frau ist nach einem Streit mit ihrem Freund im Dunkeln der Nacht verschwunden. Es gibt keinerlei Hinweise auf ihren Verbleib. Die Polizisten des ortsansässigen Polizeireviers diskutieren an diesem Montagmorgen heiß darüber, was mit der Frau passiert sein könnte. Ich wette $100 darauf, dass es ihr Freund war, sagt einer der Männer. Oder sie ist einfach abgehauen, fügt ein anderer hinzu. Die Ermittler bemerken nicht, wie ihre Kollegin Isabel das Revier betritt. Ihre Gesichtsfarbe ist kaum von der weißen Wand hinter ihr zu unterscheiden. Leise fängt sie an zu reden. Ich weiß, wer es war. Alle Blicke richten sich auf sie, als sie hinzufügt, mein Mann, er war es. Er hat sie getötet. Die Polizisten sind sichtlich erschüttert. Sie können nicht ahnen, dass das erst der Startschuss für eine der nervenaufreibendsten Verfolgungsjagden der letzten Jahrzehnte ist. Kaylee Sawyer wächst in der bergigen Kleinstadt Bend in Oregon auf. Sie liebt die atemberaubende Natur und die Flüsse, von denen es am Rande von Bend zahlreiche gibt. Nach der Scheidung ihrer Eltern lebt sie bei ihrer Mutter Julie Van Cleef und ihrem neuen Mann. Ihre Beziehung zu ihrer Familie ist stets gut und sie freut sich sehr, als sie bald noch Halbgeschwister bekommt. Kaylee ist für ihre positive und offene Art bekannt. Fast immer hat sie ein breites Lächeln im Gesicht. Nach ihrem Schulabschluss beginnt Kaylee als Zahnarzthelferin zu arbeiten und zieht bald darauf mit ihrem Freund Cameron Reimhofer in eine Wohnung nahe des örtlichen Campuses. Im Jahr 2016 ist Kaylee 23 Jahre alt und seit mehr als 2 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Am Abend des 23. Julis feiert Kaylee den Junggesellenabschied einer ihrer Freundinnen. Die Frauen besuchen mehrere Bars, trinken Alkohol und tanzen. Die Stimmung ist gut. In den späten Abendstunden beginnt Kaylee mit einem fremden Mann zu flirten und tanzt mit ihm. Gegen Mitternacht verabschieden sich die ersten von Kayleys Freunden und auch sie selbst will sich auf den Heimweg machen. Sie ruft ihren Freund Cameron an und bittet ihn darum, sie abzuholen. Einige Zeit später trifft er ein und die beiden machen sich in Camerons Auto auf den Heimweg. Während der Fahrt gesteht Kaylee, dass sie mit einem anderen Mann getanzt hat und entschuldigt sich dafür. Dennoch kommt es zu einem Streit. Cameron ist sehr enttäuscht und macht seiner Freundin zahlreiche Vorwürfe. Der Konflikt der beiden hält die ganze Fahrt über an. Als sie zu Hause ankommen, streiten sie im Auto in der Einfahrt weiter. Irgendwann steigt Cameron aus und geht nach oben in die Wohnung. Ungefähr 10 Minuten vergehen, aber Kaylee kommt nicht nach. Cameron beschließt, nach ihr zu schauen und findet sowohl das Auto als auch die Einfahrt verlassen vor. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. In der Vergangenheit ist Kaylee oft nach einem Streit spazieren gegangen, um ihrer Wut Luft zu machen. Aber dieses Mal ist es spät und die Straßen sind verlassen. Cameron beginnt sich Sorgen zu machen und schreibt Kaylee einige Textnachrichten, in denen er sie bittet, nach Hause zu kommen. Kaylee antwortet ihm auch, weigert sich allerdings zurückzukommen. Die beiden diskutieren einige Zeit, bis Kaylee schreibt, dass ihr Akku gleich leer sei. Kurz darauf verabschiedet sie sich und ist von da an nicht mehr zu erreichen. Gegen 1 Uhr morgens sieht ein Anwohner Kaylee in der Nähe des Campus und somit auch in der Nähe ihrer Wohnung die Straße entlang gehen. Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass jemand die 23-Jährige sieht. Cameron hat bis zum Morgen abgewartet, aber als sich auch dann niemand meldet und von Kaylee immer noch jede Spur fehlt, kontaktiert er ihre Eltern. Gemeinsam telefonieren sie Kaylees Freundinnen ab und fahren die umliegenden Straßen ab, um nach ihr zu suchen. Kaylees Auto steht immer noch bei einer ihrer Freundinnen. Da hatte sie es am Vortag abgestellt. als all ihre Suchen vergebens bleiben, kontaktiert Cameron die Polizei. Diese leitet auch sofort Ermittlungen ein. Auch einen Tag später fehlt von Kaylee weiterhin jede Spur. Sie erscheint auch nicht bei ihrer Arbeit beim Zahnarzt. Spätestens da ist Kaylees Familie klar, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Cameron ist am Boden zerstört. Er gibt sich die Schuld für Kaylees Verschwinden. Hätten sie nicht gestritten, wäre sie nicht abgehauen und ihr wäre nichts passiert. Die Polizei verdächtigt ihn zunächst, findet aber schließlich nichts, was für ihn als Täter spricht. Sie überprüfen auch den Mann, mit dem Kaylee in der Disco getanzt hat. Doch auch er hat nichts mehr von der 23-Jährigen gehört. Es scheint fast so, als wäre Kaylee vom Erdboden verschluckt worden. Kaylee war wütend auf ihren Freund. Er hatte ihr einige böse Dinge an den Kopf geworfen und sie hoffte, dass die kühle Nachtluft dabei helfen würde, wieder einen kühlen Kopf zu bekommen. Sie ging die verlassenen Straßen entlang und diskutierte zunächst noch über Textnachrichten mit Cameron. Irgendwann war der Akku ihres Telefons leer und das Gerät zeigte nur noch einen schwarzen Bildschirm an. An diesem Punkt machte sich Kaylee vermutlich bereits auf den Heimweg, aber sie war mittlerweile einige Straßen von ihrer Wohnung entfernt. Nach kurzer Zeit näherte sich ein Auto, bremste ab und fuhr langsam neben Kaylee her. Sie hatte den Wagen direkt als Security-Auto der nahegelegenen Highschool erkannt und ließ sich daher auf ein Gespräch mit dem Fahrer ein. Kurz darauf stieg sie zu ihm ins Auto. Warum sie das tat, kann man nur mutmaßen. Aber vermutlich versprach ihr der Mann, sie nach Hause zu fahren. Und Kaylee vertraute ihm, da der Sicherheitsbeamte durch das Auto und seinen Job etwas Vertrauenserweckendes ausstrahlte. Außerdem war Bend eine friedliche Stadt, in der sich die Bürger gegenseitig halfen und Kaylee wollte vermutlich möglichst schnell zurück nach Hause. Doch die beiden waren erst wenige Minuten unterwegs, als der Mann immer aufdringlicher wurde und Kaylee schließlich zum Sex überreden wollte. Kaylee lehnte ab und versuchte aus dem Wagen zu steigen. Doch es ging nicht. Die 23-Jährige saß auf der Rückbank und da das Fahrzeug ein Security-Auto war, verfügte es sowohl über eine Türsicherung als auch ein Gitter, das sie vom vorderen Wagenbereich trennte. Als Kaylee wiederholt begann, nach Hilfe zu rufen, hielt der Mann an, stieg aus und würgte Kaylee so lange, bis sie das Bewusstsein verlor. Er legte sie wieder auf die Rückbank und fuhr mit ihr bis zu einem abgelegenen Parkplatz. Kurz nachdem sie ankam, kam auch Kaylee wieder zu Bewusstsein. Als der Mann das bemerkte, würgte er sie erneut, bis sie bewusstlos war, und schlug mit einem Stein auf sie ein. Im Glauben, sie getötet zu haben, vergewaltigte er sie. Doch Kaylee war zwar schwer verletzt, aber noch am Leben. Das fiel auch ihrem Angreifer auf, und er suchte einen größeren Stein und schlug damit so lange auf sie ein, bis ihr Schädel vollständig zertrümmert war. Kaylees leblosen Körper ließ er im Tatort zurück und fuhr zum Campus, um dort das Security-Auto abzustellen und mit seinem eigenen Wagen zurück zum Parkplatz zu fahren. Dort angekommen, legte er Kaylees Körper in den Kofferraum, fuhr in das nahegelegene Redmonds und legte die Leiche in der Nähe des Highways 126 im Dry Creek-Gebiet ab. Anschließend kehrte er zum Campus zurück, beendete seine Schicht und fuhr nach Hause, wo er sich ins Bett neben seine schlafende Frau legte. Früh am nächsten Morgen besuchte er mit ihr die Kirche, so als sei nichts passiert. Niemand konnte ahnen, was er in der Nacht getan hat. Bei dem Mann, der diese grausame Tat begangen hat, handelt es sich um Edwin Lara. Der 31-jährige Sicherheitsbeamte kommt gebürtig aus Honduras, lebt aber bereits seit seiner Kindheit in den USA. Seine Frau ist die Polizistin Isabel Pons Lara. Am Montagmorgen, dem 25. Juli, sitzt Isabel morgens vor der Arbeit auf dem Sofa und schaut Fernsehen. Sie möchte sich noch ein wenig ablenken, bevor sie gleich wieder im Verschwinden der 23-jährigen Kaylee Sawyer ermitteln muss. Plötzlich kommt Edwin weinend und aufgebracht aus dem Schlafzimmer. Isabel fragt ihn, was passiert sei. Edwin erzählt ihr, dass er vor 2 Tagen versehentlich eine junge Frau angefahren habe. Er hätte ihr noch helfen wollen, aber sie wäre bereits tot gewesen, weswegen er panisch ihre Leiche habe verschwinden lassen. Isabel vermutet schnell, dass es sich bei der Frau um Kaylee handelt und möchte mit ihrem Mann darüber reden und verstehen, warum er nicht die Polizei gerufen hat. Doch Edwin läuft ins Nebenzimmer, nimmt die Dienstwaffe seiner Frau und haut mit ihrem Auto ab. Bevor er geht, sagt er noch, ihre Sachen sind im Schuppen. Isabel hat ein ungutes Gefühl und macht sich sofort auf den Weg zur Polizei, wo sie ihren Kollegen von den Aussagen ihres Mannes berichtet. Die Ermittler machen sich auf den Weg zu ihr nach Hause und durchsuchen daraufhin den Schuppen im Garten. Darin finden sie eine weiße Tasche von Kaylee. In ihr befinden sich ihre High Heels, ihr Portemonnaie, ein blutiger Stein und ein Haufen blutiger Haare. Sofort ist ihnen klar, dass das kein Unfall war. Eine großflächige Fahndung beginnt. Selbst Isabel hat keine Ahnung, wo ihr Mann sein könnte. Nach 3,5 Stunden Fahrt kommt Edwin in Salem in Oregon an. Er hält bei dem Discounter Ross Dress for Less und lässt seinen Blick über den Parkplatz schweifen. Ins Auge fällt ihm dabei die 19-jährige Andrea Elizabeth Mass. Die junge Frau hat gerade Feierabend nach einem anstrengenden Tag in ihrem Job als Kundenberaterin bei Telekom und scrollt nun neben ihrem alten Volvo durch die untiefen Social Medias. Sie bemerkt nicht, wie sich Edwin ihr nähert und realisiert die drohende Gefahr erst, als sie in den Lauf einer Waffe blickt. Edwin zwingt sie, in den Volvo zu steigen und zu fahren. Während der Fahrt sagt er ihr, dass er eine junge Frau ermordet habe und sie mit ihm nach Kalifornien fahren müsse. Bald tauschen die beiden und Edwin fährt mit Andreas Volvo Richtung Süden. Nach mehreren Stunden Fahrt wird Edwin langsam müde und fährt bei einem Motel ab. Die beiden checken ein und kurz nachdem sie das Zimmer betreten, fesselt Edwin Andrea ins Bett und zwingt sie dazu, Schlaftabletten zu nehmen. Er beginnt sie auszuziehen und möchte sie vergewaltigen. Doch bevor es dazu kommt, klingelt Andreas Handywecker. Edwin gerät in Panik, weil er denkt, dass die Polizei ihnen auf die Schliche gekommen wäre. Doch Andrea beruhigt ihn und denkt sich schnell eine Lüge aus, um der Vergewaltigung zu entgehen. Sie sagt, dass das ihr täglicher Wecker sei, um sie an die Einnahme ihrer Tabletten gegen ihre Geschlechtskrankheit zu erinnern. Edwin scheint sichtlich angeekelt zu sein und lässt von Andrea ab. Ihr Plan ist aufgegangen. Die beiden bleiben über Nacht im Motel und fahren am nächsten Tag weiter. Doch Andreas goldener Volvo ist bereits einige Jahre alt und beginnt nach wenigen Kilometern Öl zu verlieren. Mittlerweile haben sie es bis nach Yreka in Kalifornien geschafft. Dort fährt Edwin ab und kommt bei einem Motel zum Stehen. Auf dem Parkplatz davor befindet sich gerade Jack Levy, der sein Auto mit Fotografie-Equipment belädt. Edwin geht mit Andrea auf ihn zu und bedroht ihn mit seiner Waffe. Er versucht, Jacks Auto zu klauen. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass dieser plötzlich anfängt, laut nach Hilfe zu rufen. Edwin weiß sich nicht anders zu helfen und schießt Jack in den Bauch. Der Schuss lenkt die Aufmerksamkeit von mehreren anderen Leuten auf sie. Deswegen packt Edwin Andrea an der Hand und rennt mit ihr los, bis zu einer nahegelegenen Tankstelle. Jack wird währenddessen von Passanten umsorgt und überlebt aufgrund der schnellen Hilfe schwer verletzt. In der Tankstelle bedroht Edwin eine ältere Dame, die mit ihren beiden Enkeln unterwegs ist. Er und Andrea quetschen sich zu den dreien in den Wagen und fahren zu 5 weiter Richtung Süden. Als Edwin sich in Sicherheit wägt und einige Kilometer hinter sich gebracht hat, hält er an und lässt die Frau und ihre Enkel aussteigen. Mit Andrea fährt er weiter Richtung Süden. Während der Fahrt startet Edwin ein Facebook-Live-Video. In dem Stream entschuldigt er sich für alles, was er getan hat. Zeigt, dass es Andrea gut geht und beteuert immer wieder, dass er kein schlechter Mensch sei. Er sagt, dass er Andrea nichts tun wird und dass er den Tod von Kaylee zutiefst bedauere. Er habe sie nur getötet, da sie nicht aufgehört habe zu schreien und ihm würde ihre Familie fürchterlich leid tun. Abschließend versichert er noch einmal, dass es Andrea gut geht und sagt, dass es bald vorbei sein würde. Nach dem Livestream ruft Edwin seine Frau Isabel an und redet mit ihr. Isabel versucht auf ihn einzureden, dass er anhalten und sich stellen soll. Eine Stunde lang fährt Edwin noch mit Andrea weiter bis nach Redding in Kalifornien. Dort fährt er absichtlich zu schnell, damit die Polizei auf ihn aufmerksam wird. Als er merkt, dass ein Polizeiauto ihnen folgt, ruft er selbst den Notruf an. Edwin sagt, dass er sich stellen möchte. Er nennt seinen Namen, sagt, dass er Andrea dabei habe und dass er gesucht wird. Er betont, dass er nicht wolle, dass Andrea etwas passiert, da sie ein nettes Mädchen sei. Er gibt auch zu, eine Waffe dabei zu haben, da er Angst hat, von der Polizei erschossen zu werden. Auch den Mord an Kaylee erwähnt er, sagt aber an dieser Stelle, dass er sie versehentlich überfahren hätte und sie nur getötet habe, da sie nicht aufhörte zu schreien. Danach fährt Edwin langsam an den Straßenrand, hält an und steigt mit erhobenen Armen aus. Er wird verhaftet. Auch Andrea wird zunächst festgenommen, da man davon ausgeht, dass sie seine Komplizin sei. Das Missverständnis klärt sich aber schnell auf und die 19-Jährige kann zu ihrer Familie zurückkehren. Edwin wird direkt auf das Revier gebracht und verhört. Die Ermittler möchten wissen, wo Kayleys Leiche ist. Sie haben sie bisher noch nicht finden können. Edwin bleibt bei dem Ablauf, den er auch am Telefon geschildert hat. Er sei zu schnell gefahren und habe Kaylee, die im Dunkeln am Straßenrand ging, nicht gesehen. Nachdem er sie anfuhr, habe sie laut geschrien, sei dann aber bewusstlos geworden. Edwin habe sie ins Auto getragen und ihr ihre Sachen abgenommen. Irgendwann sei sie wieder aufgewacht und habe nicht aufgehört zu schreien. Da habe er Panik bekommen und sie mit einem Stein erschlagen. Da er aber davon ausging, dass sie eine Prostituierte sei, hätte er sie noch nach ihrem Tod vergewaltigt, bevor er die Leiche entsorgte. Die Polizisten glauben Edwin kein Wort. Wenn er ihr am Anfang habe helfen wollen, warum sollte er ihre Sachen abnehmen? Und was für eine Erklärung oder Rechtfertigung ist es, eine Leiche zu missbrauchen, nur weil man davon ausgeht, dass die Frau Prostituierte ist? Ihnen ist klar, dass Edwin Kaylee von Anfang an nur schaden wollte. Edwin nennt ihn nicht direkt den Ort, an dem er Kaylee abgelegt hat. Er verweist lediglich auf eine Notiz in Isabels Auto, das er stehen ließ, als er mit Andrea in ihrem Volvo weiterfuhr. Die Ermittler finden in dem Auto tatsächlich eine Notiz. Auf ihr steht dreimal die Zahl 18700. Zunächst wissen sie mit der Zahl nichts anzufangen. Doch nach einigen Überlegungen können sie die Zahl in einem Straßenabschnitt am Highway 126 in Redmond zuordnen. An der besagten Stelle müssen sie nicht lange suchen. Kayleys Körper wurde einfach neben die Straße geschmissen. Edwin hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie mit Blättern oder Erde zu bedecken. Eine Autopsie bestätigt die Annahme der Ermittler. Man kann zweifelsfrei sagen, dass es nie einen Zusammenprall mit einem Auto gab. Als Edwin begreift, dass ihm die Todesstrafe droht, gesteht er die Tat und gibt den Ablauf so wieder, wie ich ihn zu Beginn geschildert habe. Er lockte Kaylee unter einem Vorwand in sein Auto, fragte sie nach Sex und als sie begann zu schreien, schlug er auf sie ein. Auf dem Parkplatz vergewaltigte er sie und tötete sie anschließend. Edwin sagt außerdem, dass er schon sein ganzes Leben gegen den Drang zu töten angekämpft hat. Er dachte, ihn besiegt zu haben, als er seine Frau geheiratet hat. Im Januar 2018 beginnt der Prozess gegen Edwin Lara. Sein Geständnis über den Mord hat er beibehalten, aber nun streitet er ab, Kaylee vergewaltigt zu haben. Am Ende der Verhandlung wird Edwin Lara schuldig gesprochen. Schuldig wegen Mordes und Entführung. Eine Vergewaltigung an Kaylee konnte man ihm nicht zweifelsfrei nachweisen. Seine anderen Begehen reichen aber aus, um ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Chance auf Bewährung zu verurteilen. Julie Walden van Cleef, die Mutter von Kaylee, sagt zu Edwin vor Gericht, »Du hast es nicht geschafft, Kaylee zum Schweigen zu bringen. Ich werde immer die Mutter eines Mordopfers bleiben. Aber deine Mutter wird immer die Mutter eines Mörders und Vergewaltigers sein.« Auch Andrea sagt vor Gericht aus, und beendet ihr Plädoyer abschließend mit, »Du hast gedacht, dass du mir mein Leben stiehlst. Aber ich bin kein Opfer. Ich bin eine Überlebende. Ich bin eine Kämpferin. Ich bin stärker als je zuvor und du wirst dort verrotten, wo du hingehörst.« Kayleys Familie verklagt nach dem Urteil das College, an dem Edwin Lara als Sicherheitsbeamter angestellt war. Kaylee hatte ihm wegen seines Jobs vertraut. Das College überarbeitet nach der Klage ihr komplettes Sicherheitssystem und sichert Kayleys Familie $2 Millionen als Entschädigung zu. Doch das Geld wird den grausamen Verlust, den Kayleys Familie erleben musste, nicht wieder gut machen können. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.